Yom Kippur-Krieg. Der Sechstagekrieg hatte die Sicht auf Israel verändert, sowohl die eigene als auch die von außen. War der jüdische Staat zuvor als David wahrgenommen worden, der sich gegen einen arabischen Goliath zur Wehr setzen musste, sah man nun in Israel eine regionale, militärisch schlagkräftige Großmacht. Auf Seiten der israelischen Führung neigte man nun dazu, den Gegner zu unterschätzen. Diese Überheblichkeit kam Israel 1973 im Yom Kippur-Krieg teuer zu stehen. Die israelische Armee hatte nach dem Sechstagekrieg ihre Stellungen an der Ostseite des Suezkanals weiter befestigt. Ägypten versuchte jahrelang, die israelischen Truppen im sogenannten Abnutzungskrieg zur Räumung der besetzten Sinai-Halbinsel zu zwingen. Unterstützt wurde Ägypten unter anderem von der Sowjetunion. Die verlustreichen Kämpfe endeten 1970 in einem Waffenstillstand, der die Fronten unverändert ließ. Die Rückeroberung des Sinai blieb aber Ziel der ägyptischen Politik, auch nach Nassers Tod 1970. Sein Nachfolger Anwar as-Sadat hielt daran fest, zumal er unter Druck der ägyptischen Öffentlichkeit stand. Die Bevölkerung verlangte nach einer Revanche für den Sechstagekrieg. Auch der syrische Präsident Hafiz al-Assad drang auf Krieg. Er war vor allem an der Rückeroberung der Golanhöhen interessiert. Andere arabische Führer waren zurückhaltender. Vor allem der jordanische König Hussein fürchtete weitere territoriale Verluste. Der Wunsch nach einer Rückeroberung der im Sechstagekrieg verlorenen Gebiete war ein bedeutender Kriegstreiber für den Yom Kippur-Krieg. Der Angriff am 6. Oktober 1973 kam für Israel überraschend. Trotz kriegerischer Rhetorik aus Ägypten und zahlreicher geheimdienstlicher Hinweise im Vorfeld war nicht damit gerechnet worden. Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, überwanden ägyptische Truppen den Suezkanal und durchbrachen an mehreren Stellen die Verteidigungsstellen der Israelis. Gleichzeitig rollten syrische Panzer auf die Golanhöhen. Die Syrer hatten sich schon mehrere Monate auf diesen Angriff vorbereitet. Es gab einen schnellen Angriff mit Truppen und Flugzeugen. Von Syrien war man schon Übungen in der Nähe der Grenze gewohnt, daher wurde der Ernstfall nicht sofort erkannt. Anfangs standen bei den Golanhöhen 6000 israelische Soldaten mit nicht einmal 200 Panzern vor einer syrischen Streitmacht von 50.000 Soldaten und etwa 1400 Panzern. Die israelischen Streitkräfte versuchten bei den Golanhöhen über das weite offene Gebiet die syrischen Panzer auszuschalten. Die Israelis konnten mit ihren Panzern weiter schießen. So versuchten sie, die Syrer zu treffen, bevor die eigenen Panzer in die Schussweite der Syrer kamen. Die Syrer entschieden sich mit den Panzern im Dunkeln weiter anzugreifen. Da konnten ihre Panzer nicht so leicht gesehen und getroffen werden. Mehrere Tage lang stand der jüdische Staat am Rande einer katastrophalen Niederlage. Eine Auslöschung Israels war das erklärte Ziel der arabischen Feinde. Die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir sagte damals im Rahmen einer Pressekonferenz: "Wir waren noch nie einer so großen Gefahr ausgesetzt wie heute, auch nicht 1948 im Krieg um die Staatsgründung." Besonders am zweiten Tag verschlechterte sich die Lage ernstlich. Die Ägypter konnten ihre eroberten Stellungen auf dem Sinai ausbauen. Im Norden des Landes durchbrachen die Syrer die israelischen Stellungen und die israelische Luftwaffe erlitt schwere Verluste durch die modernen sowjetischen Flugabwehrraketensysteme. Eine schnelle Mobilisierung israelischer Reservisten setzte ein und die Front konnte dadurch verstärkt werden. Die ersten Reservisten waren schon 10 Stunden nach Kriegsbeginn einsatzbereit auf dem Weg zur Front. Doch obwohl die Syrer an der Golanfront aufgehalten werden konnten, befand sich Israel weiterhin in der Defensive. Am dritten Tag nach Kriegsbeginn hatte die Luftwaffe bereits 1/3 ihrer Maschinen verloren. Israel kämpfte zeitgleich gegen einen Mangel an Kriegsmaterial. Hilfe aus den USA kam nicht so schnell, wie die Situation es erforderte. Der amerikanische Präsident Richard Nixon organisierte eine Luftbrücke, mit der schließlich das lang ersehnte Kriegsmaterial nach Israel gebracht wurde. Dies führte zum Ölembargo der arabischen Ölförderländer, gegen die USA, das zusammen mit Produktionssenkungen die Ölkrise auslöste. Doch noch bevor amerikanisches Material in großen Mengen angekommen war, gelang es den israelischen Streitkräften, die Lage zu stabilisieren und zum Gegenangriff überzugehen. Am 10. Oktober war die syrische Armee besiegt und die israelischen Truppenspitzen drangen bis in die Nähe von Damaskus vor. Danach wendete sich das Blatt auch auf dem Sinai. Am 16. Oktober, 11 Tage nach dem Überraschungsangriff, überquerten israelische Einheiten den Suezkanal. Auf dem Sinai wurde die 3. ägyptische Armee eingekesselt. Der israelischen Armee stand nun der Weg nach Kairo offen. Auf amerikanischen Druck hin rief der UNO-Sicherheitsrat am 2. Oktober alle Konfliktparteien dazu auf, das Feuer einzustellen. Der Waffenstillstand trat daraufhin in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt waren die ägyptische und die syrische Armee klar besiegt. Gleichwohl traumatisierte der Krieg aufgrund der anfänglichen arabischen Erfolge und der hohen Verluste die israelische Öffentlichkeit. Golda Meir, die damalige Präsidentin Israels, musste im April 1974 zurücktreten. Für den ägyptischen Machthaber Sadat hingegen war die militärische Niederlage ein großer politischer Erfolg. Ägypten hatte gezeigt, dass es ein ernstzunehmender Gegner war. Zudem gelangte die Kontrolle über den Suezkanal durch das Entflechtungsabkommen 1974 wieder an Ägypten. Das hohe Ansehen, das Sadat nun in der ägyptischen Öffentlichkeit genoss, erlaubte ihm, 1977 nach Israel zu reisen und vor der Knesset eine Friedensrede zu halten. Daran schloss sich 1978 das Camp David-Abkommen und im Jahr darauf der Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern. Darin verpflichtete sich Israel gemäß dem Prinzip Land gegen Frieden, den Sinai bis 1982 vollständig zu räumen. Die meisten arabischen Staaten brachen darauf ihre Beziehungen zu Ägypten ab. Nach diesem militärischen Konflikt mit einigen Nachbarländern haben die Konflikte Israels eine andere Färbung bekommen. Auch in den Folgejahren seit dem Yom Kippur-Krieg wird Israel noch von verschiedenen Seiten bedroht. Nun sind es aber weniger ganze Länder, die mit ihrer Streitmacht ausrücken, sondern es sind eher Terrororganisationen, die gegen Israel kämpfen. So gab es zahlreiche Auseinandersetzungen mit der PLO, der Hisbollah, mit Palästinensergruppen, etwa bei der Intifada und ähnlichen. Die Natur dieser Auseinandersetzungen gleicht weniger einem offenen Krieg. Es sind vielmehr einzelne Terrorakte, die Israel größtmöglichen Schaden zufügen sollen. Nach einem schnellen Rückzug der Terroristen wird dann die Reaktion Israels in bekanntem Gebiet erwartet. Nun wird kurz noch auf einige sogenannte Guerillakriege seit dem Yom Kippur-Krieg eingegangen. Die palästinensische Befreiungsorganisation PLO organisierte immer wieder Angriffe auf Israel vom Libanon aus. Immer wieder wurden auch mitten in Israel Anschläge verübt oder aber Raketen aus dem Libanon auf Israel geschossen. Diese Situation bewog die israelische Regierung dazu, im nördlichen Nachbarland zu intervenieren. Im Juni 1982 gab es eine israelische Invasion in den Libanon, als Reaktion auf ein Attentat. Die israelischen Truppen kamen schnell bis zur Hauptstadt Beirut. Dieser Konflikt war ein Kampf zwischen libanesischer Regierung, der PLO, syrischen Streitkräften, anderen Gruppen und den Israelis. Die Situation war vielseitig und gefährlich. Ein Hauptziel der Invasion, die Vertreibung der PLO aus dem Libanon, wurde allerdings erreicht. Im August wurde eine internationale Friedenstruppe in Beirut stationiert, die den Abzug der PLO-Einheiten überwachte. Weder die syrischen noch die israelischen Truppen verließen jedoch den Libanon, wie von den USA gefordert. Unter unklaren Bedingungen wurden einige Teile der Stadt Beirut abgeriegelt und es kam zu einem Massaker rivalisierender Gruppen. Die erfolgreiche Vertreibung der PLO sollte sich letzten Endes als Misserfolg herausstellen. An ihre Stelle trat die bis heute bekannte schiitische Hisbollah, Partei Gottes. Diese Gruppierung schaffte es, ihren Einfluss auszubauen. Dadurch ist die Hisbollah in der Lage, die Geschicke des Libanons in hohem Maße mitzubestimmen. Ihr erklärtes Ziel ist heute noch die Vernichtung Israels. Selbst ein massiver Militärschlag der israelischen Armee 2006 konnte die Terrorgruppe nicht bedeutend schwächen. Die erste und die zweite Intifada sind weitere nennenswerte Zusammenstöße. Intifada bedeutet in Arabisch sich erheben oder abschütteln. Die erste Intifada 1987 war eine Erhebung palästinensischer Gruppen gegen die Siedlungen der Juden. Auch die Arbeitslosigkeit und miese Lebenssituationen der Palästinenser sollen dazu geführt haben. 1973 gab es dann ein Friedensabkommen zwischen der PLO und Israel. Der israelische Premier Yitzhak Rabin und der PLO-Führer Arafat vereinbarten eine begrenzte palästinensische Selbstverwaltung. Auch wurde der Rückzug Israels aus Teilen des Westjordanlandes beschlossen. Im Jahr 2000 gab es jedoch die zweite Intifada. Wochenlang gab es Unruhen, vor allem in Jerusalem. Im Jahr 2006 hatte die Hamas einen Wahlerfolg zu verzeichnen. Die Hamas stellte somit die Regierung für den Gazastreifen und Teilen des Westjordanlandes. Hamas übernahm 2007 auch die Gebiete, welche noch von der rivalisierenden, aber gemäßigteren Fatah kontrolliert worden waren. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen begann Israel im Jahr 2009 eine Offensive in den Gazastreifen. Diese endete mit einem Waffenstillstand. Auch im November 2012 gab es ein ähnliches Szenario. Im Jahr 2014 wurden 3 Juden entführt und getötet. Wohl als Racheakt wurde ein Araber verschleppt und getötet. Daraufhin gab es wieder Raketenbeschuss aus Gaza und eine Reaktion Israels mit Bodenoffensive im Gazastreifen. Bei dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hamas gab es auch einen Angriff und Beschuss aus dem Gazastreifen. Der Angriff begann am 7. Oktober. Seit dem Holocaust waren nicht mehr so viele Juden an einem Tag gestorben. Die Reaktion Israels zielt nun darauf ab, die Hamas zu vernichten. Diese Berichtsserie wurde mit Informationen aus dem schweizerischen Online-Portal Watson geschrieben. Der Artikel von Daniel Huber war die Grundlage. Auch Dokumentarfilme von der Tagesschau und andere Quellen wurden benutzt.